Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Thüringer Lokalrunde, dem Gemeinschaftsmagazin der Thüringer Bürgerradios. In dieser Sendung geht es unter anderem um das Aktionsbündnis Auf die Plätze in Erfurt. Außerdem geht es um den Weimarer Menschenrechtspreis, der vor wenigen Tagen verliehen wurde. Und gleich erfahren Sie, wie man Weihnachten bei der Feuerwehr in Eisenach verbringt. Mein Name ist Jan Witte, schön, dass Sie da sind. An Weihnachten arbeiten gehen? Für die meisten Menschen ist das nur schwer vorstellbar. Aber natürlich gibt es Dienstleistungen und Berufe, die auch dann erbracht werden müssen, wenn alle anderen frei haben. Polizei, Notaufnahme und Feuerwehr müssen 24 Stunden besetzt sein. Meine Kollegin Nicole Persler vom Wartburgradio hat sich mit dem Chef der Eisenacher Feuerwehr getroffen und sich mit ihm sehr lange über seinen Beruf und seine Tätigkeiten an Weihnachten unterhalten. Wir hören einen kurzen Ausschnitt.
Bei uns im Studio ist Markus Weigelt, er ist der Leiter der Eisenacher Berufsfeuerwehr. Ja, und jetzt geht's ja mit großen Schritten auf Weihnachten zu. Jeder hat einen Adventskranz zu Hause. Der Weihnachtsbaum steht bei dem einen oder anderen vielleicht schon im Wohnzimmer. Wie hoch ist die Einsatzquote für euch so in der Vorweihnachtszeit?
Also es gibt in der Vorweihnachtszeit immer mal kleinere Einsätze, die jetzt relativ glimpflich abgehen, weil jetzt wirklich mal das Weihnachtsgesteck brennt, weil mal eine Kerze einen Rauchmelder auslöst oder so.
Die Plätzchen im Ofen verbrennen.
Genau,
die,
zum Beispiel, ja. Bevor sie die Plätzchen verbrennen lassen, bringen sie die lieber auf die Feuerwache, ja, da werden sie gerne gegessen. Nein, also unsere Bitte wäre, wenn sie Kerzen brennen lassen, insbesondere auf den Adventskranz, auf jeden Fall dabei bleiben, nicht das Zimmer verlassen und die beste Freundin anrufen, weil das kann ja dann immer gerne mal länger dauern. Bleiben sie wirklich dabei, wenn sie telefonieren gehen, wenn sie die Wohnung verlassen, auf jeden Fall Kerzen löschen, beim Plätzchen backen, auf die richtige Zeit an, die richtige Temperatur achten, ja. Kann ich auch ein Lied davon singen. Ja, ich habe auch schon das Backpapier samt Plätzchen abgefackelt. weil ich beim Rausnehmen quasi mit dem Backpapier oben an die Heizwendel gekommen bin. Also auch nicht ungefährlich.
Man sagt ja auch, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Ne?
Absolut, das kann ich bestätigen.
Ganz beliebt ist ja eben auch, ne, man macht mal kurz so Durchzug, man macht mal kurz das Fenster auf oder so, ne, dass dann hat, ja, das Adventsgesteck noch an. Genau. Sonst irgendwie auf Kerzen muss man nicht irgendwie besonders noch achten?
Also feuerfeste Unterlage wäre ganz gut, nichts Brennbares. Die brennbare Weihnachtsbaumbeleuchtung, also jetzt die echten Wachskerzen, die sind ja relativ selten geworden. Das ist tatsächlich mittlerweile eher so die Lichterkette, wo Sie da vielleicht noch drauf achten sollten, wären nicht 25 Lichterketten an einer Steckdose. Sondern das wirklich ein bisschen separieren, aber auch da ist ja das Risiko heutzutage durch die LED-Beleuchtung, die ja vergleichsweise kalt ist, ist ja relativ stark zurückgegangen.
Was wünschst du dir denn als Feuerwehrmann zu Weihnachten?
Also ich würde mir tatsächlich ruhige Weihnachten wünschen. Ja, also ich hatte jetzt letztes Jahr an Heiligabend zum Beispiel Dienst und wir machen das an Weihnachten immer so, dass wir, also ich mit meiner Frau und meinen Kindern gehen wir in den Wald und füttern so ein bisschen die Tiere. Ich habe nicht mal die Hälfte des Wegs geschafft bis in den Wald, weil ich Einsatzleitdienst hatte und musste dann auf die Autobahn, weil da ein schwerer Verkehrsunfall war. Also von daher wünsche ich mir ruhige Weihnachten. Ich würde mir tatsächlich auch ein besinnliches Weihnachten wünschen im Sinne von mehr Miteinander, also jetzt so gesamtgesellschaftlich, weil es gibt ja viele, die werden Weihnachten irgendwie immer so ein bisschen vergessen. Und auch so das Miteinander gesellschaftlich, das kann man gar nicht oft genug betonen, dass man das mal wieder brauchen, dass man sich von dieser Ausgrenzung und dem gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigen so ein bisschen löst und vielleicht so den Weihnachtsfrieden wieder ein bisschen belebt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir ein Feuerwehrauto zu Weihnachten wünsche.
Ich hätte ich dir noch zugegeben. Oder so ein Feuerwehrauto als Plätzchenausstecher.
Das wäre mal eine kreative Idee. Ich habe tatsächlich zum Geburtstag, jetzt habe ich Feuerwehrsocken bekommen. Ja, die fand ich ganz nett. Ja. Das ist ein schöner, bunter Kontrast zur dunkelblauen Uniform. Aber ansonsten, also ich persönlich würde meinen Vater zitieren und würde sagen, ich bin unendlich reich. Ich habe eine tolle Familie, ich habe einen Beruf, der mich erfüllt. Ich habe ein sehr, sehr gutes Team. Ich gehe jeden Tag gerne auf Arbeit. Die Arbeit erfüllt mich, die macht mir Spaß. Ich habe da eigentlich keine Wünsche.
wir könnten jetzt Glocke noch eine Stunde reden. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, wie so ein Tag auf der Feuerwehr aussieht. Das machen wir unbedingt beim nächsten Mal.
Das könnten wir fürs Ferienradio mal aufs Tableau nehmen und uns das Kinder einladen. Live vor Ort angucken.
Genau. Und vielleicht dann schon mit einer Rutschstange. Ich sage ganz, ganz herzlich Danke. Wünsche natürlich dir und deinen Kollegen von der Eisenacher Berufsfeuerwehr und den Freiwilligen, Ehrenamtlichen von der Freiwilligen Feuerwehr tolle Weihnachten, ruhige Weihnachten, so wie du es dir gewünscht hast. Friedliche Weihnachten und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das nächste Mal ein Feuerwehrauto in Eisenach sehen und Sie ärgern sich, weil vielleicht gerade eine Straße gesperrt ist und Sie nicht schneller zu Ihrem ursprünglichen Ziel müssen, denken Sie daran, hier werden gerade Schäden vermieden, es werden vielleicht auch Menschenleben gerettet und das sind Menschen, die ihr Leben für unser Leben einsetzen und dafür gebührt Respekt und Dank und Anerkennung und in diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank Markus Weigelt, Leiter der Eisenacher Berufsfeuerwehr, für dieses fantastische Gespräch.
Vielen Dank, liebe Nicole, hat mir großen Spaß gemacht. Ich wünsche auch den Hörerinnen und Hörern und dir mit dem Team vom Bordbaugradio fröhliche Weihnachten, eine schöne Adventszeit, vor allen Dingen besinnlich, ruhig und dann einen guten Jahreswechsel.
Am Mikrofon für Sie war Nicole Päsler. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
Das vollständige Gespräch mit Markus Weigelt finden Sie in der Audiothek auf wartburgradio.com. Turn it on. wenigen Tagen wurde der jährliche Weimarer Menschenrechtspreis verliehen. In diesem Jahr ging er an Karin Farisei Mukwasi aus Simbabwe. Sie setzt sich seit vielen Jahren für die Rechte von jungen Frauen in ihrer Heimat ein. Meine Kollegin Pauline Rudolph von Radio Lotte Weimar hatte die Gelegenheit, mit ihr zu sprechen.
Mit dem Menschenrechtspreis werden Sie in diesem Jahr für Ihre Arbeit ausgezeichnet. Können Sie vielleicht am Anfang einen Einblick in Ihre Arbeit geben? Wie arbeiten Sie?
I work as a women's rights and digital rights activist.
Ich arbeite als Aktivistin für Frauenrechte und digitale Rechte in Simbabwe. Meine Arbeit umfasst den Einsatz für sichere Räume für Frauen und Mädchen. Dazu gehört die Dokumentation von Verstößen gegen Frauen und die Bereitstellung eines Portals, über das Frauen Fälle melden können, damit wir sie an Personen weiterleiten können, die ihnen helfen können. Ich engagiere mich auch intensiv für die Sensibilisierung für geschlechtsspezifische Gewalt, sowohl online als auch offline. 2018 habe ich eine Organisation namens OPADA-Plattform gegründet, die sich für digitale Inklusion und Frauenrechte einsetzt. Im Bereich der digitalen Inklusion arbeite ich an Programmen zur digitalen Kompetenz und zur digitalen Sicherheit von Frauen und setze mich für politische Maßnahmen ein, die es Frauen ermöglichen, den digitalen Raum effektiv und sicher zu nutzen. Gerade in den letzten Jahren hat sich Ihre Arbeit auch in den digitalen Raum verlagert. Sie haben das ja auch gerade schon angesprochen. Digitale Räume spielen da eine große Rolle. Wo sehen Sie denn da auch Herausforderungen?
We have been working on technology-facilitated gender-based violence.
Als Teil der Plattform haben wir uns im letzten Jahr mit technologiegestützter, geschlechtsspezifischer Gewalt befasst. Die Arbeit, die wir geleistet haben, besteht zunächst einmal darin, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass es dieses Problem gibt, dass es genauso schlimm ist wie jede andere Form von Gewalt gegen Frauen, weil es die gleichen Auswirkungen hat. Es hat die gleiche zerstörerische Kraft. Wir führen Schulungen durch, um das Bewusstsein für TFGBV zu schärfen. Außerdem bieten wir Schulungen zum Thema digitale Sicherheit an. Wir haben auch begonnen, die politischen Entscheidungsträger in Simbabwe einzubeziehen, um ihnen zu vermitteln, dass wir auch aktuelle Richtlinien brauchen, um dieses Problem anzugehen. Denn so sehr wir auch Gesetze gegen Cyberkriminalität haben, gibt es doch eine geschlechtsspezifische Dimension dieser Cyberkriminalität, nämlich Gewalt gegen Frauen, die besser artikuliert werden muss. Deshalb haben wir Policy Briefs erstellt und führen Dialoge mit politischen Entscheidungsträgern. Wir werden unsere Bemühungen in dieser Hinsicht fortsetzen, da dies für uns zu einem sehr wichtigen Bereich geworden ist, da wir bereits an der Schnittstelle zwischen digitalen Rechten und Frauenrechten arbeiten. Technologien, die geschlechtsspezifische Gewalt begünstigen, sind daher ein wichtiges Thema für
uns.
Und was motiviert Sie dabei, auch diese Arbeit so fortzuführen, auch wenn Sie vielleicht mit Herausforderungen, auch Bedrohungen konfrontiert sind?
I think it's work that I'm very passionate about. I've always been very passionate about.
Ich denke, es ist eine Arbeit, die mich sehr begeistert. Ich habe mich schon immer sehr für die Belange von Frauen und Mädchen interessiert. Und je mehr ich in diesem Bereich arbeite und je mehr Geschichten ich höre, je mehr Geschichten ich dokumentiere, desto mehr habe ich das Gefühl, dass es noch so viel zu tun gibt und wir hartnäckig bleiben und einfach weitermachen müssen, bis wir einen Punkt erreichen, an dem keine Frau mehr Angst hat, ihre Meinung zu sagen, an dem Frauen auf allen Ebenen in der Politik mitwirken können, an dem Frauen Aktivistinnen sein können, an dem Frauen sicher sind. Als Person des öffentlichen Lebens, als Privatperson zu Hause, als junges Mädchen, als Studentin. Das ist etwas, was ich mir wirklich wünsche, dass es eines Tages Realität wird. Und mit dem Preis der Stadt werden ja besondere Leistungen für den Einsatz von Menschenrechten ausgezeichnet. Was bedeutet diese Auszeichnung für Sie persönlich? Für mich ist es eine Bestätigung, denn die Arbeit für Frauenrechte stand immer am Rande dessen, was als Menschenrechtsarbeit gilt. Es ist also eine Bestätigung dafür, dass Frauenrechte Menschenrechte sind, dass digitale Rechte genauso wichtig sind wie alle anderen Menschenrechte, für die wir kämpfen. Deshalb bin ich sehr dankbar für diese Auszeichnung. Sie bestärkt mich darin, dass meine Arbeit wichtig ist und etwas bewirkt. Das war ein Interview mit der diesjährigen Weimarer Menschenrechtspreisträgerin Karin Farisei Mukwasi. Sie wurde, wie gesagt, am 6. Dezember mit dem Menschenrechtspreis der Stadt ausgezeichnet und wir sprachen mit ihr eben über ihre Arbeit, wofür sie ausgezeichnet wurde und was diese Auszeichnung für sie bedeutet.
Somewhere there's a party. Here it's never ending. Can't remember when it started.
Das Auf-die-Plätze-Bündnis ist ein Aktionsbündnis in Erfurt, welches sich zum Ziel gesetzt hat, rechtsextremistische Veranstaltungen und Kundgebungen oder Demos zu verhindern oder zumindest zu behindern, indem sie mögliche Plätze und Locations durch eigene Veranstaltungen besetzen. Moritz und Ria vom Bündnis waren bei Radio Frei in Erfurt zu Gast.
Ja, hi, schön, dass wir da sein können. Ich bin Moritz vom Auf-die-Plätze-Bündnis und wir sind ein Bündnis, was seit 10 Jahren in Erfurt aktiv ist. Ja, die Stadt versucht nicht, rechten Aufmärschen zu überlassen, deswegen antifaschistische Proteste auf die Straßen in Erfurt bringt. Und, ja, ich studiere hier und bin jetzt seit 3 Jahren aktiv beim Auf-die-Plätze-Bündnis.
Ja, genau. Und ich bin Ria vom Auf-die-Plätze-Bündnis auch. Moritz hat ja schon ein bisschen was dazu gesagt gerade. Genau, ich bin auch Studentin aus Erfurt und bin so hier und da immer mal wieder beim Plätze-Bündnis aktiv. Und genau, ich finde es auch cool, dass wir hier eingeladen wurden heute.
Genau, ich habe euch nämlich eingeladen, damit ihr ein bisschen über die Aktion Widersetzen am 29. November in Gießen erzählt. Und da wäre meine erste Frage: Wie war denn diese Aktion aufgebaut und wie wurden diese 15.000 Blockierungsteilnehmende und darüber hinaus noch viel mehr Leute überhaupt organisiert?
Genau, also in Gießen waren ja an dem Tag Leute aus ganz Deutschland, also aus ganz vielen unterschiedlichen Städten, sind Busse angereist mit Menschen, sodass quasi diese 15.000 Leute überhaupt möglich war, mit so vielen Leuten da auf die Straße zu gehen. Und dann gab es an dem Tag ganz verschiedene Blockadepunkte, also ich glaube insgesamt 19 Stück, wo Zufahrtsstraßen blockiert wurden, und einfach versucht wurde, der AfD keinen Platz zu machen und nicht zu ermöglichen, zu ihrem Tagungsort da zu kommen. Und wir waren an einer Blockade quasi einfach mit dabei an dem Tag.
Und genau, insgesamt sind über 200 Busse aus ganz Deutschland gekommen. Also es waren aus ganz vielen Städten mehrere Busse. Und wir waren auch mit anderen Städten unterwegs und sind dann zusammen an einen Blockadepunkt gefahren und waren dort tatsächlich fast über 1000 Leute, bestimmt 1200 Leute allein an unserem Ort, so über 20 Busse und haben dort einen strategischen Punkt blockiert, um möglichst lange zu verhindern, dass sich die faschistische neue AfD-Jugend gründet. Und ich denke, das ist auch im Großen und Ganzen eigentlich ziemlich gut gelungen.
Ich habe mal von diesem Konzept Finger gehört und es hieß mal der Erfurter Finger, der goldene Finger. Könntet ihr das kurz erklären?
Ja, genau. Ich glaube, das Wort Finger, so wie es auch klingt, eine Hand mit mehreren Fingern, ist einfach so, ja, eigentlich einfach ein Synonym für eine Gruppe, die an einem bestimmten Ort an dem Tag irgendwie ist und was macht. Das wird aber auch nicht immer Finger genannt und auch in widersetzenden Strukturen gar nicht unbedingt immer so bezeichnet. Aber genau, das steht einfach dafür, dass es halt verschiedene Orte gibt, an denen gleichzeitig ziviler Ungehorsam stattfindet an so einem Tag. Genau, und wie gesagt, waren wir auch nicht alleine unterwegs aus Erfurt, sondern auch mit Leuten gemeinsam. Also das ist gar nicht immer so klar in die Städte geteilt, sondern sind dann einfach verschiedene Gruppen, die sich zusammenfinden.
Und Ziel dahinter ist natürlich, also dass es dezentral ist, wie du auch gerade schon gesagt hast. Und dadurch, dass es an ganz vielen verschiedenen Orten ist, ist es natürlich auch, bringt man mit ganz vielen Menschen, man braucht dafür natürlich eine Menge und die hatten wir in Gießen mit 15.000 Leuten, die sich alleine bei den widersetzten Aktionen beschäftigt oder teilgenommen haben. Und dann ist natürlich das Ziel, möglichst Orte in Gießen zu blockieren, dass eben die Veranstaltung der AfD-Jugend möglichst lange verhindert wird. Und das ist auch, wie gesagt, schon gelungen. Und dann bewegen sich eben alle Finger mehr oder weniger. Manche bleiben auch an bestimmten Orten stehen und bewegen sich eigentlich in Richtung der Messehalle, wie das zum Beispiel auch der pinke Finger in Gießen getan hat. Und dadurch werden natürlich auch, nutzt man das Versammlungsrecht, was auch einfach unser gutes Recht ist an so einem Tag und macht dezentrale Aktionen, die dann zusammen ein ganz starkes Bild nach außen hin geben. Und in Gießen hat es insgesamt, würde ich sagen, recht gut funktioniert.
Wie war denn so die Stimmung im Erfurter Finger oder da, wo ihr jetzt wart?
Ich glaube, die Stimmung war ganz gut, würde ich jetzt mal so sagen. Also ja, ich glaube, wir sind relativ motiviert an dem Tag reingestartet und hatten, glaube ich, auch viele eine gute Erfahrung vor Ort und auch, also an so einem Blockadepunkt gab es zum Beispiel zwischendurch Yoga, wo eine Person dann spontan gesagt hat, komm, wir sitzen hier jetzt eh ganz lange auf der Straße, wir bewegen uns jetzt ein bisschen zusammen. Also es war, ja, ich würde sagen, die Stimmung war gut und gleichzeitig ist natürlich auch viel an dem Tag passiert, was irgendwie nicht so einfach war oder, also ich glaube, wir waren uns natürlich auch irgendwie alle bewusst, warum wir dort sind und dass es jetzt irgendwie nicht nur eine Spaßveranstaltung ist, sondern dass wir ja irgendwie auch ein Ziel dort hatten. Und ja, ich glaube, in Kombination mit auch dann schon auch Polizeigewalt, die entweder erlebt oder gesehen wurde oder auch einfach jetzt danach von der viel berichtet wird, ja, ist, glaube ich, eine gemischte Stimmung, mit der man aus so einem Tag rausgeht. Und trotzdem würde ich sagen, ist es so ein Gefühl von einem Erfolg oder irgendwie, dass es so ja einfach sehr sinnvoll und gut war, dass wir an dem Tag dort waren, mit dem viele rausgegangen sind. Ich glaube, viele können sich auch vorstellen, das nochmal zu machen und da weiterzumachen.
Ich glaube auch, es ist wichtig, so wenn wir uns den Tag vorstellen, dass wie lange der Tag eigentlich auch ging. Also wir haben uns um 1 Uhr nachts getroffen. Heißt, man die erste Frage so davor war, wie schlafen wir eigentlich davor? Weil es man kann nicht so um 18 Uhr ins Bett gehen. Wir haben es teilweise versucht, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Und dann hat man vielleicht so 3-4 Stunden geschlafen und ist natürlich super aufgeregt im Bus und weiß auch nicht ganz, was dort überhaupt jetzt gleich passiert. Und insgesamt hat das einfach eine richtig tolle Stimmung auch im Bus gegeben. Es waren sehr viele Leute dabei, die vielleicht auch das erste Mal dabei waren, war so unser Eindruck. Wir waren ja auch schon mit dem Auf-die-Plätze-Bündnis in Riesa, sind dorthin gefahren. Aber dann hatten wir einfach ein sehr schönes Gemeinschaftsgefühl. Und das ist auch eine Sache, die man einfach aus dem notwendigen Protest, der einfach wichtig ist, da auf die Straßen zu tragen, aber auch eine Sache, die man darüber hinaus mitnehmen muss, dass man gestärkt aus so einem Tag rausgeht. Und das ist uns gelungen. Also wie du sagst, es gab Yoga, es gab wunderschöne Sprechgesänge und die richtige Chöre. Wir haben im Kanon teilweise auf die Barrikaden gesungen. Und das sind natürlich schon Momente, wo man mitnehmen muss, weil man sich natürlich schon tagtäglich irgendwie einem Rechtsruck gegenüber sieht und teilweise auch schon ohnmächtig fühlt. Und an so einem Tag war es einfach wichtig, ein solidarisches, lautes und entschlossenes Zeichen nach außen zu tragen.
Welche Formen des zivilen Ungehorsams kamen denn in Gießen zum Einsatz?
Ja, wir haben uns vorhin noch kurz darüber unterhalten, wie wir zivilen Ungehorsam überhaupt definieren würden. Am Ende ja, war es, glaube ich, an dem Tag einfach viel als Masse unterwegs zu sein und ja, sich oft auf die Straße zu setzen oder halt in den Weg zu stellen und nicht zur Seite zu gehen und dabei vor allem halt von der Größe der Gruppe zu profitieren. Ich glaube auch da wieder, was du vorhin angesprochen hast mit diesen Fingerstrukturen, ja, haben wir einfach gemerkt, dass ja, wie kraftvoll es ist, mit so vielen Menschen da unterwegs zu sein und an verschiedenen Orten gleichzeitig. Genau, aber ich würde sagen, die Hauptaktionsform oder sowas in dem zivilen Ungehorsam war vor allem einfach Sitzblockaden. Genau, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass, also der zivile Ungehorsam ist ja auch eine sehr friedliche Aktionsform, weil es einfach, ja, ein Ding ist von, wir setzen uns hier hin, wir machen keinen Platz, wir bleiben einfach hier, aber von uns geht keine Gewalt aus. Und das war an dem Tag auf jeden Fall auch, ja, zu spüren, dass die Leute einfach, ja, sehr entschlossen waren, sich in den Weg gestellt haben, aber eben auch auf jeden Fall von unserer Seite aus sehr friedlich und solidarisch zuging.
Und auch so die Frage, wieso es zivilen Ungehorsam braucht zu einem Tag, die kommt auch immer wieder auf. Und ich glaube, da ist es wichtig, sich nochmal in den Kopf hervorzurufen, dass mit welcher Partei und welcher Jugend wir es da eigentlich zu tun haben. Also die Junge Alternative war selbst vom Verfassungsschutz rechtsextrem eingestuft so. Und das muss viel bedeuten, wenn deutsche Behörden irgendwie eine Junge Alternative als rechtsextrem einstufen und die haben Kontakte mit den sächsischen Separatisten in Rechtsterrorismus rein etc. Und deswegen war es einfach auch von vornherein klar, dass Widersetzen das Ziel hat, sich diesem ja, Kongress und dieser Gründung einfach wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes zu widersetzen. Und dafür braucht man eben ganz viele Leute, wie 15.000 einfach auch ziemlich viele sind. Dann wurde sich mal bequem gemacht auf einigen Bundesstraßen und das war auch gut so.
Wie habt ihr denn Polizeigewalt und Polizeipräsenz wahrgenommen in Gießen?
Also die Polizei war mit PolizistInnen aus 15 Bundesländern da und es war ein enormes Polizeiaufgebot. Das hat dazu auch beigetragen, dass die Situation einfach auch mehr, also dass eskalierendere Situationen gab, denn die Polizei hat eine massive Polizeigewalt angewandt, bei vielen Protestformen auch, vor allem bei den Aktionen von Widersetzen. Und man muss auch klar sagen, dass viele Dinge, die die Polizei gemacht hat, einfach nicht verhältnismäßig waren. Also bei Polizeigewalt ist immer die Frage, die Polizei hat rechtlich einfach irgendwann die Möglichkeiten, Gewalt anzuwenden. Die muss eben nur verhältnismäßig sein. Heißt, sie muss irgendwie einen Zweck verfolgen und sie muss auch das mildeste Mittel sein. Heißt, sie dürfen nicht einfach so draufhauen. Aber genau das ist passiert. Vor allem zum Beispiel das Video, was auch sehr viral ging, was in vielen Netzwerken eine Rolle gespielt hat, vom Goldenen Finger 2, von Gold 2, wo einfach ein Demonstrationszug von 1.000 bis 1.500 Menschen über eine Straße läuft, über eine Bundesstraße und die Polizei grunzend und schreiend auf die Personen drauf zurennt, ohne Vorankündigung und mit Schlagstock die Leute über Leitplanken boxt und wirklich auch gnadenlos verletzt und einfach wahllos, ohne Vorankündigung drauf losrennt. Da muss man einfach sagen, dass es nicht verhältnismäßig war und das haben auch RechtsanwältInnen kritisiert und das ist auch wichtig, dass man denen jetzt eine Stimme schenkt. Genauso gab es Situationen, wo die Polizei verhindert hat, dass Leute die 112 anrufen, also Leute, die wirklich verletzt waren, die Platzwunden hatten etc., die mussten ärztlich versorgt werden und das wurde durch die Polizei verhindert und das sind Dinge, die sind wahllos, die sind willkürlich und einfach auch klar zu verurteilen. Und die Polizei hat dort mehr zur Eskalation beigetragen als zur Deeskalation, ist so unser Fazit. Ja, was in der Presse so abgeht, dann sehen wir irgendwie in Posseck den Innenminister von Hessen, der davon spricht, es seien bürgerkriegsähnliche Zustände verhindert worden oder seien da gewesen. Ich weiß gar nicht mehr den genauen Wortlaut. Allerdings muss man da auch einfach sagen, wer die bürgerkriegsähnlichen Zustände verursacht hat, wenn man die sehen will, dann war das die Polizei. Die Polizei war mit Räumpanzern da, war mit Wasserwerfern da, die extremst hart eingesetzt wurden und auch einfach ohne Rücksicht auf Verluste und in keinster Weise verhältnismäßig. Ja.
Das vollständige Gespräch mit Moritz und Ria vom Aktionsbündnis auf die Plätze in Erfurt finden Sie in der Mediathek auf www.radio-frei.de. Sweet. Es ist Weihnachtszeit und in vielen Städten und Dörfern haben die Adventsmärkte eröffnet und neben zahlreichen Klimbim und Leckereien gibt es auf dem Nordhäuser Weihnachtsmarkt auch die sogenannten Wechselhütten. Was sich dahinter verbirgt, das weiß meine Kollegin Auguste Sandner von Radio Enno.
Hallo, hallo, Auguste Sandner hier. Ich liebe die Weihnachtszeit. Besonders die Möglichkeit, auf dem Weihnachtsmarkt an den Wechselhütten die hier aktiven Vereine und ortsansässigen Einrichtungen zu treffen. Wechselhütten, sagt Ihnen das etwas? Das sind zwei Hütten, die auf dem Weihnachtsmarkt der Stadt Nordhausen vom 28. November bis 21. Dezember täglich von jemand anderem besetzt werden. Das gibt kleineren Vereinen die super Chance, sich zu zeigen und Spenden zu sammeln. Viele von ihnen haben dazu auch kleine Geschenke gebastelt und bieten diese zum Kauf an. Und so bot sich mir die Chance, auch mal die Buchholzer Landfrauen kennenzulernen. Ein echtes Vergnügen.
Wir sind die Buchholzer Landfrauen. Wir sind 19 Frauen, die sich regelmäßig treffen. Und wir basteln zusammen, wir trinken zusammen Kaffee. Wir machen auch so Nachmittage, wo wir jemanden mal einladen von irgendeiner Institution, dass der uns mal da was erzählt. Wie jetzt zum Beispiel haben wir vor, von der Polizei jemanden einzuladen, dass die uns mal ein paar Tipps geben, weil ja jetzt wieder so diese Sachen, die alten Leute werden über den Tisch gezogen und solche Sachen, das machen wir eben. Aber wir klatschen auch übers Dorf, was gibt's Neues und das ist eben unsere Aufgabe.
Wo trefft ihr euch denn?
Wir treffen uns in der Gaststätte einmal im Monat oder auch manchmal zweimal im Monat. Aber meistens einmal im Monat regelmäßig und dann immer so gegen 15 Uhr. Dann wird Kaffee getrunken zusammen, dann wird gebastelt und abends so gegen 18 Uhr kommen dann unsere Männer dazu und die trinken dann noch ein Bierchen, essen Abendbrot.
Wo findet man denn Termine oder wie meldet man sich bei euch?
Wir veröffentlichen unsere Termine im Buchholzer Landblatt. Also wir haben ja hier so ein Dorfblatt. Ne? Und da werden die Termine immer rechtzeitig bekannt gegeben und da kann eigentlich jeder hinkommen, der möchte.
Möchten Sie noch jemanden grüßen?
Ja, wir grüßen die restlichen Landfrauen von uns und natürlich auch die Familien vom Buchholz alle und wünschen allen ein frohes Weihnachten und ein gesundes neues Jahr.
Monika Wüstemann und die Damen an der Wechselhütte in Nordhausen verkaufen liebevoll gestaltete Weihnachtsdekorationen, gebastelte Grußkarten und haben die Hütte mit Unmengen von Diamond-Painting-Bildern versehen. Ich persönlich bin da ja ebenso süchtig. Diamond-Painting oder Malen nach Zahlen, oh, das ist so ein schöner Zeitvertreib. Also, wenn ich mal welche habe. Die Geschichte der Landfrauen geht laut Internetrecherche historisch auf die Gutsfrau Elisabeth Böhm zurück, die am 2. Februar 1898 in Rastenburg in Ostpreußen den ersten landwirtschaftlichen Hausfrauenverein ins Leben rief. Ihre Motivation für diese Gründung sah Elisabeth Böhm darin, durch hauswirtschaftliche und kulturelle Bildung die Lebens- und Arbeitsverhältnisse von Frauen im ländlichen Raum zu verbessern und ihnen Aus- und Weiterbildungen zu ermöglichen. Bei den Buchholzer Landfrauen klingt es auf jeden Fall nach einer gemütlichen und vergnüglichen Runde. Buchholz liegt übrigens an der von Stolberg kommenden und nach Nordhausen führenden Landesstraße und hat rund 200 Einwohner. Nördlich liegt Hermannsacker und südlich der Berg Alter Stolberg im Vorgebirgsbereich des Harzes. Sollte dies also in ihrer Nähe liegen, haben die Buchholzer Landfrauen sicher nichts gegen interessierte Besucherinnen.
I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city, she was from the outside. I was from the north, she was from the south side. I looked in the mirror, I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city.
Hit that glass, bar that dro, shake that ass, move that dough. Rappers sound like Dr. Seuss, but not as dope. Clench your teeth and bite my flow, these folk is bogus, y'all go home.
therapist said I should focus. I had reached the lowest lows. Hurt my psyche, I should notice. Do you care? You probably don't. Confidence had lowered to a degree I thought would never show.
And what you got?
Got a couple months to get my act together. Get the shit up off my shoulders. I swear it's a heavy load.
She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city.
Honey, me time, me tired of counting them hundreds. Ain't no opponent now, where is the fun at? No competition, the game, are we own that? Hop in the places and I'm in the zone now. 351, I've been waiting for dope rap, and I'm here now. Yeah, I've been killing shit since 96. Make legend rappers my sidekicks. Tell record labels no mind tricks. I got cosigns, a whole line of it. Let's get it.
She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. I'd be crying all night, cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night, cause I was from the city. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side, I looked in the mirror. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und ein neues Jahr steht vor der Tür. Der Landeshaushalt wird in wenigen Tagen beschlossen und dann heißt es für viele Kommunen und Kreise neu rechnen. Und für nicht wenige Kultureinrichtungen stellt sich die Frage, wie ihre Zukunft aussieht. Meine Kollegin Karin Berger von Radio SRB wagt einen Blick in die mögliche Zukunft des Bergbaumuseums Könitz.
Öffnen sich auch 2026 die Türen des Bergbau- und Heimatmuseums in Könitz oder ist dann Schicht im Schacht? Diese Frage stelle ich Dr. Roland Krischke, Präsident des Museumsverbandes Thüringen.
Es wird jetzt gerade viel über Haushalte von Landkreisen und Gemeinden diskutiert, dass das eben auch dazu führt, dass man auch, wenn man die Kultur schätzt und hochhält, trotzdem Einsparungen vornehmen muss. Das sehen wir in den großen Haushalten genauso wie in den kleinen. Aber es ist natürlich eine gefährliche Situation, gerade bei den kleineren Gemeinden, weil hier sind diese heimatkundlichen Geschichtsmuseen vor Ort natürlich ein ganz wichtiger Ideen- und Erinnerungsspeicher. Das sind also die Identität ist in den Museen zu Hause und es ist ganz, ganz wichtig, solche Museen mit aller Kraft auch durch ehrenamtliches Engagement und durch das öffentliche Engagement zu halten, zu unterstützen, weil es sind auch Orte der Begegnung, des gesellschaftlichen Austausches und wenn diese Orte wegbrechen, ist das meistens der Beginn vom Ende eines Ortes, eines Selbstverständnisses auch einer Gemeinde. Also wir müssen wirklich dafür kämpfen, dass diese Museen erhalten werden. Es ist auch jeder Einzelne gefragt, mit seinem persönlichen Engagement dafür zu sorgen, dass diese kulturellen Orte erhalten werden.
Das heutige Bergbau- und Heimatmuseum in Könitz ist ein denkmalgeschütztes Gebäude. Es wurde binnen 5 Jahren saniert, restauriert und 2011 wiedereröffnet. Seit 2012 ist es Mitglied des Museumsverbandes Thüringen e.V. Den Bürgermeister von Unterwelmern, Herrn André Gölitzer, frage ich, welche Mittel standen Ihnen denn bei der Wiedereröffnung des Hauses zur Verfügung und wie sah das 2024 aus?
Als das Haus eröffnet wurde, können wir über Zahlen sprechen von ungefähr, ich sag mal so 30.000 Euro pro Jahr Zuschussbedarf. Das ist jetzt über die Dauer der Jahre immer angestiegen, auch durch, ich sag mal, einen höheren Personaleinsatz und hat momentan rund 70.000 Euro pro Jahr Zuschussbedarf, das Haus. Ich bin ja nun noch nicht allzu lange Bürgermeister, jetzt seit knapp 1,5 Jahren und die Gemeinde Unterwelmern ist ja im Jahr 2024 in eine schwierige finanzielle Situation geraten. Wir mussten einen Nachtragshaushalt erstellen, den genehmigen lassen und der hat natürlich gleich die Erstellung des Haushaltssicherungskonzepts zur Auflage gehabt. Da Das wiederum hat zur Folge, dass im Bereich der freiwilligen Leistungen nur noch 3% der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes zur Verfügung stehen. Da haben wir natürlich alles erstmal auf den Prüfstand gestellt. Nicht nur das Museum, was wir jetzt gerade besprechen, da ist auch das Freibad dabei. Unter anderem habe ich mir dann auch mal eine Auswertung machen lassen der Besucherzahlen des Museums. 2024 hatten wir 64 Besucher über das ganze Jahr in dem Museum und zusätzlich noch knapp 370 Besucher, die an Veranstaltungen, die nicht zu dem eigentlich Museumsbetrieb gehören, teilgenommen haben. Der Museumsbetrieb selbst, der ja dreimal in der Woche eigentlich offen hatte, so nicht mehr zu halten war. Wir haben uns das dann nochmal angeschaut genau. Also mittwochs war eigentlich so gut wie gar keiner da in der Woche. Maximal, wenn sich mal eine Gruppe angemeldet hat. Daraufhin haben wir dem Gemeinderat vorgeschlagen, was dann auch beschlossen wurde, dass die Öffnungszeiten des Museums zurückgefahren werden. Und zwar nur noch in den ungeraden Wochen an den Wochenenden. So, und so ist das momentan auch geöffnet, das Museum. Werden wir auch im nächsten Jahr sowas mal weiterführen.
Und welche Regelung wird getroffen für die Leiterin des Museums?
Na, die Mitarbeiterin ist ja bei uns angestellt. Momentan ist es so, durch diese Stundenreduzierung haben wir natürlich auch gesehen, dass im Grunde genommen die Leiterin irgendwo in Arbeit kommt. Ich habe dazu mit dem Bürgermeister der Gemeinde Trognitz Kontakt aufgenommen. Dort gibt es ja das Museum in Reitzingen-Schwendau, ne, das Volkskundemuseum. Und die haben jemanden gesucht und dadurch haben wir den Kontakt mit Reitzingen-Schwendau hergestellt. Und die Mitarbeiterin ist jetzt in Reitzingen-Schwendau und bei uns in Köhnitz eingesetzt. Und das ist auch Anlass dafür gewesen, dass wir in irgendeiner Art und Weise versuchen, hier eine Kooperation zwischen den Institutionen herzustellen. Da sind wir auch schon, ich sage jetzt mal, mit Schreiben ans Ministerium gegangen und an die Staatskanzlei. Allerdings, sagen wir mal so, die Antworten waren etwas ernüchternd. Denn nicht nur wir als Gemeinde Unterwellenborn haben das Problem, sage ich mal, solche Häuser offen zu halten. Und deswegen hatten wir unsere Überlegung dahin gemacht, dass man vielleicht so eine Kooperation der kleineren Häuser irgendwie schaffen kann und da irgendwie Öffnungszeiten gemeinsam abdeckt. Wir haben auch nochmal aufgegriffen, hier eventuell einen Förderverein zu gründen. Da ist der Hauptamtsleiter sehr aktiv dabei, dort Mitglieder zu generieren und zu werben, um im Grunde genommen auch hier, ich sag mal, eine Unterstützung in der Seite noch für das Museum zu bekommen. Wir haben auch mit dem Ortschaftsrat, den Ortschaftsrat Köhnitz, da ganz stark mit eingebunden gehabt, den die ganzen Sachen auch mal aufgezeigt, wie das momentan aussieht. Also hier ist jeder eigentlich eingebunden, der eingebunden sein möchte. Wir haben auch öffentlich aufgerufen für Unterstützung des Hauses. Ich denke, ich sag mal, von Seiten der Gemeinde sind hier mehrere Wege momentan, die wir aufgezeigt haben, die wir weiter verfolgen, um im Grunde genommen das Haus offen zu halten.
Denn
der Erhalt von Kultur zählt zu den täglichen Lebensmitteln.
Im Gespräch mit Dr. Roland Krischke und André Gölitzer war für Sie Karin Berger, Radio SRB.
Jena fand vor kurzem eine Veranstaltung unter dem Titel Einigkeit und Hass und Hetze statt. Was sich hinter diesem zugegebenermaßen sehr ungewöhnlichen Titel verbirgt, das weiß mein Kollege Lukas Rosolowski von Radio OKJ in Jena.
Letztes Wochenende ging es im Stadtlab am Markt 1 im Rahmen der Veranstaltung Einigkeit und Hass und Hetze. Jena in den frühen 90er Jahren und heute. Um Rassismus, rechtsextreme Gewalt und den NSU-Komplex. Die Veranstalter, das Thüringer Archiv für Zeitgeschichte Matthias Domaschk, der Heidi e.V. und die Freie Bühne Jena, hatten 2021 gemeinsam mit weiteren Kooperationspartnern ein bildungspolitisches Konzept für Schülerinnen und Schüler entwickelt. Die Veranstaltung stieß auf reges Interesse und war sehr gut besucht.
Also ich bin hier, weil ich mich grundsätzlich für das Thema interessiere. Ich bin in Jena geboren und aufgewachsen. Und habe auch in meiner Jugend immer viel erlebt, ne? Sei es in Winzerla irgendwie dann doch die Klamotte auf links zu drehen, um halt irgendwie nicht erkannt zu werden von Faschos oder so, oder halt auch als Zecke beschimpft zu werden im Paradies oder so von vermeintlichen Loboda-Faschos irgendwie. Daher ja, bin ich hier. Und mein kleiner Bruder spielt mit beim Theater, deswegen auch.
Die Annäherung an das Thema erfolgte über drei methodische Elemente, die auch die Veranstaltung im Stadtlab strukturierten. Eine historische Einführung, ein Theaterstück und eine multimediale Ausstellung. Schwerpunkt in der politischen Bildungsarbeit war zum einen die Frage, unter welchen Bedingungen sich rechtsextreme Gesinnungen und Handlungsweisen ausbreiten konnten, und zum anderen, was war der gesellschaftliche Kontext, in dem sich junge Menschen in Jena und anderen Städten Deutschlands radikalisierten. Am Freitag wurde die historische Einführung von der Erziehungswissenschaftlerin Lucia Bohns übernommen. Sie erforscht die Rolle der sozialen Arbeit im Kontext der Entstehungsgeschichte des NSU. Dabei versuchte sie mit wissenschaftlichen Methoden, die Handlungsweisen der Fachkräfte im Winzerclub in den 90er Jahren in Jena zu rekonstruieren. Der Winzerclub wurde unter anderem von dem NSU-Trio in den 90er Jahren regelmäßig besucht. Es wurde deutlich, dass ein antiautoritärer Ansatz im Umgang mit rechten Ideologien an seine Grenzen stößt.
Die zentralen Erkenntnisse meiner Forschung sind, dass es nicht darum geht, Jugendarbeit mit rechten Jugendlichen zu verbieten oder zu sagen, man darf nicht mit rechten Jugendlichen arbeiten, sondern ganz im Gegenteil, es braucht fachliche Standards, es braucht Rassismus- und Antisemitismus-kritische sowie geschlechterreflektierende Ansätze in der Auseinandersetzung mit der Extremrechten in der Jugendarbeit.
Das Thema des NSU-Komplexes ist insgesamt in der Wissenschaft wenig erforscht bisher. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Es mangelt unter anderem am politischen Willen. Im Anschluss an den Vortrag von Lucia Bruns wurde das Theaterstück von der Freien Bühne Jenas aufgeführt. Man könnte es als das Herz der politischen Bildungsarbeit bezeichnen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler verkörperten unterschiedliche Subkulturen in den 90er Jahren. Vor dem Hintergrund der historischen Ereignisse wurden dem Publikum die sozialen und individuellen Herausforderungen, vor denen die Jugendlichen standen, dargestellt. Es wurde gezeigt, wie rechte Ideologien in einem Klima der Orientierungslosigkeit und Vereinzelung nach Dominanz strebten. Durch gezielte Gewaltaktionen gegen Menschen mit Migrationshintergrund oder politisch linksorientierte Menschen sollten Andersdenkende eingeschüchtert und solidarisches Verhalten untergraben werden. Das Ziel? Die Durchsetzung rechter Ideologien und Narrative in den soziokulturellen Räumen Jenas, wie zum Beispiel dem Casablanca oder dem Winzerclub. Die Angst und Verzweiflung der Betroffenen von Gewalt wurde dem Publikum auf ergreifende Weise vermittelt. So wurden am Ende der Aufführung die schauspielerischen Leistungen der Freien Bühne Jenas mit einem tosenden Applaus gewürdigt. Der Leiter der Aufführung, Mike Pirvesdorf, zur Wirkung des Theaterstücks auf Jugendliche von heute.
Also es ist, was mir ganz oft in Erinnerung bleibt, sind so die emotionalen Eindrücke. Also das dockt tatsächlich offensichtlich an der emotionalen Ebene besonders ein. Es ist berührend, es ist zum Teil auch überwältigend. Manche Jugendliche sagen, ja, kenne ich auch einzelne Geschichten. Ja, sind ja auch sehr diverse Geschichten, die dann quasi geschildert werden. Also ich sag mal so von Rassismuserfahrungen bis aber auch zu sozialen Thematiken, die eine Rolle spielen, familiären Thematiken, die eine Rolle spielen. Und da docken viele Jugendliche doch an bringen das dann auch in die Gruppe mit hinein, wenn wir darüber arbeiten. Ja, also das ist auf jeden Fall immer ein sehr spannender Austausch in den letzten Jahren gewesen.
Zu einem spannenden und ergreifenden Austausch kam es auch am darauffolgenden Tag. Semja Szymczek und Gamze Kubaschik stellten ihr Buch »Unser Schmerz ist unsere Kraft. Neonazis haben unsere Väter ermordet« vor. Das Buch haben sie zusammen mit der Journalistin Christine Werner geschrieben und es richtet sich speziell an Jugendliche von heute. Semir und Gamze geht es um Aufklärung und Gerechtigkeit. Noch immer sind viele Fragen rund um den NSU-Komplex ungeklärt. So zum Beispiel die Verstrickung der staatlichen Sicherheitsbehörden in den NSU und die Tatsache, dass viele Helfershelfer noch nicht erfasst wurden. Das Stadtlab war komplett gefüllt von interessierten Menschen, die ihre Solidarität bekunden wollten. Und am Anfang wurde den Opfern des NSU gedacht. Und anschließend teilten Semja und Gamze schöne Erinnerungen von ihren Vätern, Enver Szymczek und Mehmet Kubaschik. Sie lasen abwechselnd Szenen aus ihrem Buch vor, in denen das Versagen der deutschen Ermittlungsbehörden deutlich wurde. Die Behörden hatten bis zur Selbstenttarnung des NSU ausschließlich in Richtung Drogenkriminalität und Familienmorde ermittelt. Die Angehörigen der Mordopfer hatten beharrlich auf die Möglichkeit einer rechtsextremistischen Tat hingewiesen. Die Verleugnung dieser Möglichkeit wurde anhand einer Anekdote verdeutlicht. Zur Aufklärung der Taten wurde ein iranischer Geisterseher von Seiten der Behörden beauftragt, Kontakt zu den Mordopfern aufzunehmen. Er kam zu dem Ergebnis, dass ein Täter deutscher Herkunft ausgeschlossen werden konnte. Das Verhalten der Behörden kann durch einen institutionell verankerten strukturellen Rassismus erklärt werden. Die irregeleiteten Ermittlungsversuche der Behörden, die mediale Berichterstattung und die vorurteilsbeladenen Reaktionen der Mehrheitsgesellschaft fügten den Angehörigen der Mordopfer gewaltige seelische Schmerzen zu. Aus diesem Schmerz ziehen Semja Szymczek und Gamze Kubaschik ihre Kraft, unermüdlich über den NSU aufzuklären, damit sich sowas in Zukunft nicht wiederholt. Auf die Frage, was sie sich von den Menschen in Jena wünschen, antworteten die beiden auf dem Weihnachtsmarkt in Jena.
Was wünsche ich mir von den Menschen in Jena? Also generell wünsche ich mir von den Menschen in ganz Deutschland, wo wir gerade den Rechtsdruck und den Hass umso größer wird, dass wir einfach zusammenhalten und dass wir uns nicht spalten lassen. Das wünsche ich mir auch für Jena.
Und ich wünsche mir eine Gesellschaft, eine solidarische Gesellschaft. Und ich sage auch immer, dass wir gemeinsam stark sind. Gemeinsam sollten wir laut werden, unsere Stimme erheben. Und ich wünsche mir mehr solidarische Menschen in Jena.
Vor allem auch wünsche ich mir von der Gesellschaft in Jena, dass man weiterhin solche Orte hat, wo wir uns gemeinsam treffen können und solche Veranstaltungen haben, um für die Aufklärung, für die Gerechtigkeit, für die Konsequenz, dass wir zusammenstehen und uns gegenseitig damit bestärken. Das gibt uns ja Betroffene umso mehr Kraft.
Und das war die Thüringer Lokalrunde in ihrer aktuellen Ausgabe. Mein Name ist Jan Witte. Ich wünsche noch einen schönen Tag.